Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich begrüße ich Sie heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Und diese Woche ist überschrieben mit einem Wort aus dem Matthäusevangelium, wo es heißt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Erlösung für viele. Und das feiern wir heute Morgen, dass wir einen Gott haben, der gekommen ist, um uns zu dienen. Und vielleicht brauchen wir es heute Morgen, jeder auf ganz unterschiedliche Art und Weise, dass Jesus kommt und unser Herz anrührt und dass er uns dient, dass er uns was erleben und schmecken lässt von dieser Erlösung, dass wir frei werden. Und das wünsche ich uns, dass wir es heute Morgen so erfahren. Der Psalm 43 ist ein Wort, das das eigene Leben in die Hand Gottes legt. Sie finden ihn unter der Nummer 724. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir Gott auf der Harfe danke, mein Gott. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Herr Jesus Christus, du bist es, der unsere Seele kennt. Du weißt, ob wir unruhig sind heute Morgen oder ganz entspannt und gelassen. Und so wie wir sind, ist Raum bei dir für uns und dafür danken wir dir. Und jetzt bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du zu uns kommst, dass du der bist, der uns dient, der uns aufrichtet und stärkt und tröstet und vielleicht auch ermahnt. Und wir bitten dich, dass wir selber hören. Öffne du uns unser Herz und lass es uns dann erfahren, dass du da bist und dass du es bist, der mit uns spricht und unsere Seele anrührt. In der Stille legen wir dir unser Leben in die Hände. Wir vertrauen dir alles an, was uns bewegt, und wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir feiern heute Bezirksmissionsfest gemeinsam mit der Liebenzeller Gemeinschaft. Ich werde nachher noch in den Abkündigungen was sagen zu einer Veranstaltung heute Mittag im BZ. Mission bedeutet, dass Gott uns einen Auftrag gibt. Und das ist ein Auftrag, den Gott uns selber vorgelebt hat, indem er Mensch geworden ist in Jesus. Und dazu passt die Schriftlesung heute aus dem Markus-Evangelium, das Kapitel 10, ab Vers 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Jesus sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sagten zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sagte zu ihnen, ihr wisst gar nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, die halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Selig ist, wer Gottes Wort hört und es bewahrt. Und davon singen wir jetzt, dass Jesus die Erlösung für unser Leben und für die ganze Welt ist. Das Lied Nummer 86, die angegebenen Strophen. Thank you. Liebe Gemeinde, nach unserer württembergischen Predigtreihe ist heute ein Abschnitt aus der Leidensgeschichte von Jesus vorgesehen. Ich lese einen Teil davon aus Johannes Kapitel 18, die Verse 12 bis 27. Die römischen Soldaten mit ihrem Anführer und die Gerichtsdiener, die von den jüdischen Behörden kamen, nahmen Jesus fest. Sie fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiphas, der in diesem Jahr der oberste Priester war. Kaiphas war es gewesen, der damals den jüdischen Behörden den Rat gegeben hat in Bezug auf Jesus: Es ist besser, wenn ein Mann für das ganze Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er gefangen genommen worden war. Und dieser Jünger war ein Bekannter des obersten Priesters. Deshalb konnte er mit Jesus in den Palast des obersten Priesters hineingehen. Petrus dagegen blieb draußen vor dem Tor stehen. Der andere Jünger, der Bekannte des obersten Priesters, kam wieder heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und nahm Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte Petrus im Vorbeigehen: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Er erwiderte: Nein, das bin ich nicht. Es war kalt, deshalb hatten die Diener des obersten Priesters und die Gerichtsdiener ein Holzkohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Der oberste Priester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe stets öffentlich und vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer vor der jüdischen Versammlung oder im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gesagt. Warum fragst du mich? Frag doch die Leute, die mir zugehört haben. Sieh doch, die Leute wissen genau, was ich gesagt habe. Als Jesus das sagte, schlug ihm einer der Gerichtsdiener, die dabei waren, ins Gesicht. Er fuhr ihn an: Wie kannst du dem obersten Priester so antworten? Jesus entgegnete ihm: Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise mir nach, dass es Unrecht ist. Wenn ich aber im Recht bin, warum schlägst du mich? Darauf schickte Hannas ihn in Fesseln zum obersten Priester Kaiphas. Simon Petrus stand immer noch bei den Dienern des obersten Priesters und wärmte sich am Feuer. Da fragten sie ihn: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er stritt es ab und sagte: Nein, das bin ich nicht. Einer von ihnen war mit dem Mann verwandt, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, als Jesus gefangen genommen worden war. Der sagte: Ich hab dich doch im Garten bei ihm gesehen. Wieder stritt Petrus es ab. Im selben Augenblick krähte ein Hahn. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, ein Satz kann alles verändern. Ein einziger Satz hat im Leben von Petrus alles verändert. Nein, das bin ich nicht. Das sagt Petrus dreimal, als er angesprochen wird im Hof dieses obersten Priesters. Nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht einer von den Freunden dieses Jesus. Dieser eine Satz hat alles verändert. Er hat alles zerstört, woran Petrus einmal geglaubt hatte. Dieser Satz bringt ein Leben zum Einsturz. Da war Petrus Feuer und Flamme gewesen für Jesus. Er war einer der engsten Freunde von Jesus. Da hat er ihm sogar mal versprochen: Im Zweifel werde ich für dich sterben. Und zuerst hat er auch Wort gehalten. Das Johannesevangelium erzählt es, als Jesus gefangen genommen wird, da zieht Petrus das Schwert und haut einem der Soldaten das Ohr ab. Da war er noch mutig, aber jetzt ist alles anders. Nein, das bin ich nicht. Diesen Jesus kenne ich nicht. Was muss in Petrus vorgegangen sein, als dann der Hahn kräht? Ob sein Leben wie ein Film an ihm vorbeigezogen ist? Dass er alles nochmal gesehen hat, was er mit Jesus erlebte? Und jetzt alles aus. Einfach zu feig, um zu seinem Freund zu stehen. Mit einem Satz hat Petrus die Freundschaft gekündigt. Liebe Gemeinde, vielleicht ist uns dieser Petrus hier sehr nahe, weil wir das auch kennen, dass im entscheidenden Moment einen manchmal der Mut verlässt. Vielleicht kennen wir das, dass es Situationen gibt, in denen wir den Mund nicht aufbekommen, in denen wir einfach Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Petrus ist uns vielleicht sehr nahe, weil wir das auch kennen, dass ein Satz alles verändern kann. Ein Satz kann so viel zerstören. Da ist uns vielleicht dieser eine Satz, der so verletzend ist, einfach nur so rausgerutscht. Da sagt man im Streit und im Ärger vielleicht manches. Und da ahnen wir dann, wie sehr diese wenigen Worte Vertrauen und Nähe zerbrechen lassen. Wie sehr diese Worte einen Menschen getroffen haben. Oder vielleicht haben wir selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass es solche Worte gibt, die uns tief treffen. So als ob einer einen Pfeil abschießt und er trifft unser Herz. Viele Worte mögen uns schon getroffen haben. Oder wir haben schon Worte gesprochen, die uns einfach so rausgerutscht sind. Und man kann einen Satz nie mehr zurücknehmen. Als der Hahn kräht, muss für Petrus eine Welt zusammengebrochen sein. Da konnte er sich nicht mehr herausreden, nicht sagen, das war nicht so schlimm, sondern ich stelle mir vor, da hat sich eine schwere Last auf seine Seele gelegt. Was habe ich getan? Vielleicht versuchen wir uns manchmal rauszureden in solchen Situationen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, mein schlechtes Gewissen sagt, ich war es. Mein Stolz sagt, ich kann es doch nicht gewesen sein. Endlich gibt mein schlechtes Gewissen nach. Endlich gibt das schlechte Gewissen nach, so ist es manchmal, dass man dann vielleicht denkt, na ja, eigentlich war es ja der andere. So geht's zu im Leben und auch in der Politik. Oder wie war das mit den Abgasskandalen bei den Automobilfirmen? Da gehen die Anschuldigungen hin und her. Wer hat den Mut, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich war's auch? Oder zumindest, ich trage Mitschuld. Wir wissen es alle, wie schwer ist es zuzugeben, ich war's und nicht der andere. Manchmal wird so leichthin gesagt, in der Kirche, da wird so viel über Sünde und Schuld gesprochen. Da werden die Leute schlecht gemacht. Aber ich glaube, die Geschichte von Petrus, die zeigt uns, was Sache ist. Was Sache ist im Leben von Petrus und in unserem Leben. Ist es nicht eine der wirklich wichtigen Fragen unseres Lebens, diese Frage, wie gehe ich denn mit dem um, was ich getan habe? Wie gehe ich mit den Sätzen um, die ich nicht mehr zurücknehmen kann? Ich glaube, wir sprechen nicht so viel über Schuld, sondern es ist doch so, dass unsere Schuld mit uns spricht, oder? Kennen Sie das, dass das schlechte Gewissen sich manchmal meldet? Da kommen Erinnerungen. Da kommen vielleicht ganz alte Geschichten hoch, das, was nicht in Ordnung war. Und dann ist es, als ob diese Erinnerungen mit uns sprechen. Wie kommen wir mit uns selber zurecht? Das ist doch die Frage, um die es in der Geschichte von Petrus geht und bei uns. Wie komme ich mit mir selber zurecht? Ein Satz kann alles verändern. Während Petrus draußen im Hof sagt, ich bin's nicht, sagt Jesus drinnen im Haus des hohen Priesters etwas ganz anderes. Jesus steht da drinnen, Rede und Antwort. Er lässt sich schlagen, weil er sagt, ich bin es. So war es auch, als Jesus gefangen genommen wurde. Das Johannesevangelium erzählt es so, dass Jesus zu diesen Soldaten sagt, ich bin es. Ich bin's, den ihr sucht. Und damit erfüllt sich, was dieser hohe Priester Kaiphas gesagt hat. Es ist besser, wenn ein Mensch für das ganze Volk stirbt. Das ist es, was hier geschieht. Jesus stirbt für andere. Für den Petrus stirbt er, für seine Jünger, für die, die ihn da quälen und schlagen. Für uns stirbt er. Petrus sagt, nein, nein, den kenne ich nicht. Und Jesus sagt, ja, ja, ich bin es. Ja, ich sterbe und trete mit meinem Tod ein für dich, Petrus, und für die anderen. Und für uns. Es ist ein Geheimnis, was das bedeutet, dass Jesus für uns stirbt. Und so wird sehr oft gesagt, in der Kirche, auch in der Kinderstunde, in der Jungschar, auch in der Mission, wo wir heute besonders dran denken, dass es heißt, Jesus stirbt für uns. Aber was bedeutet das eigentlich? Vielleicht können wir es uns so vorstellen. Ihr Konfis kennt sicher die Schilder, die an den Baustellen hängen. Für euch ist es nicht mehr so wichtig, aber für die kleineren Kinder, wo es dann immer heißt, Eltern haften für ihre Kinder. Da eine klare Ansage. Wenn da die Kinder durchgehen und irgendwas beschädigen, den neuen Beton oder die Baumaschine, dann haften die Eltern. Und so ist es im Leben ja immer. Einer haftet immer. Und wir haften für unser eigenes Leben. Vor Gott haften wir für all das, was wir tun und was wir nicht tun. Für jeden einzelnen Satz unseres Lebens müssen wir haften, weil Gott uns das Leben geschenkt hat und weil er uns danach fragen wird, was wir aus diesem Leben gemacht haben. Und was sollen wir Gott dann antworten, wenn er uns nach dem Leben fragt? Welche Entschuldigung haben wir für die Sätze, die uns einfach so rausrutschen und man kann sie nicht zurücknehmen? Mit unserem Leben haften wir. Jesus stirbt für uns. In diesen Worten liegt die Rettung für unser Leben, wo wir eigentlich gar nicht für uns selber haften können, wo wir nichts gut machen können. Jesus stirbt für uns, das bedeutet dann, Gott macht sich haftbar für den Schaden, den wir nicht bezahlen können. Gott macht sich haftbar für unser Leben. Eigentlich müsste über unserem Leben das Schild stehen, Gott haftet für seine Kinder. Das geschieht am Kreuz von Golgatha. Gott haftet für seine Kinder. Für jeden einzelnen Satz haftet er. Für jedes Wort, für jeden zerstörerischen Gedanken hängt Jesus am Kreuz. Sozusagen alles haftet an ihm, damit wir es losbekommen. Und das bedeutet, dass Jesus stirbt für uns. Dass er sich haftbar macht für das, was wir nie mehr gut machen können. Petrus hat es damals im Hof sicher nicht geahnt, dass es Hoffnung gibt für sein zerstörtes Leben. Er wusste nur eins, dass er seinen Freund Jesus verleugnet hatte. Aber er wusste nicht, was drinnen im Haus dieses Oberpriesters vor sich geht. Dass da Jesus schon längst seinen Weg angetreten ist, um für ihn zu haften. Um ihm einen Neuanfang zu ermöglichen. Martin Luther hat mal einen wunderschönen Satz über Petrus gesagt. Er sagt, wenn ich Petrus malen würde, dann müsste ich auf jedes einzelne Härlein schreiben, Vergebung der Sünden. Wenn wir die schreckliche Situation von Petrus in diesem Hof malen müssten, was würden wir malen? Vielleicht gut, dass wir es nicht malen müssen, weil wir unterschiedlich gut malen. Aber ich weiß, bei euch Konfis gibt es welche, die wirklich klasse malen. Wenn ihr das malen würdet, wie würden wir es malen? Vielleicht den Petrus, die Hände übers Gesicht, die Tränen laufen ihm über die Wangen. Er ist irgendwie in sich zusammengesunken. Und wenn jetzt Martin Luther diesen Petrus malen würde, dann würde er auf diese zusammengesunkene Gestalt schreiben, Vergebung der Sünden. Als Petrus am tiefsten Punkt seines Lebens angekommen ist, da hat schon längst was Neues begonnen. Nur weiß es der Petrus noch nicht. Es hat schon längst der Weg aus seiner Verzweiflung heraus begonnen, obwohl der Petrus noch weint und am Ende ist. Die Geschichte von Petrus stellt uns, glaube ich, eine Frage. Nämlich die Frage, wie kommst du mit dir selber zurecht? Wie kommst du mit dem zurecht, wo du schuldig geworden bist? Ganz ehrlich ist diese Geschichte, weil das Leben ja so ist, dass man Dinge nicht zurücknehmen kann. Das ist das eine, was uns die Geschichte fragt. Und mir kommt so vor, als ob diese Geschichte uns noch eine zweite Frage stellt. Nämlich, weißt du, was über deinem Leben steht? Nämlich Vergebung der Sünden. Gott haftet für seine Kinder. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, die überall auf der Welt verbreitet werden soll. Dass Gott aus dem Himmel kommt auf die Erde. Und dass in Jesus dieser Weg begonnen hat, der uns herausführt aus dieser Verzweiflung. Und wenn das mein Herz berührt, dass einer für mich haftet, dann kann ich mit mir selber zurechtkommen. Das Johannesevangelium erzählt, Petrus hat zurückgefunden zu Jesus. Nachdem Jesus gestorben war und auferstanden, sind die beiden sich nochmal begegnet, Jesus und Petrus, am See Genezareth. Und da hat Jesus diesen Petrus angesprochen. Da hat er ihn nicht weggeschickt. Da hat er ihm den Auftrag der Mission gegeben. Weide meine Lämmer. Pass auf die auf, die zu mir gehören. Jesus lässt das Leben dieses Petrus neu beginnen. Wo Petrus alles an die Wand gefahren hat, da ist es, als ob Jesus die Scherben seines Lebens aufkehrt und aufsammelt und es kann neu beginnen. Ein Satz kann alles verändern, wie bei Petrus. Aber auch ein Satz verändert alles zum Guten. Dir sind deine Sünden vergeben. Wenn Gott diesen Satz über einen Menschen sagt, dann kann was Neues beginnen, wie bei Petrus. Dann können Wunden heilen. Und liebe Gemeinde, weil wir diese Geschichte von Petrus kennen, können wir sicher sein, es gibt Hoffnung für unser Leben. Hoffnung heute Morgen. Dieser eine Satz kann alles verändern. dir sind deine Sünden vergeben. Und die alles entscheidende Frage ist doch nun, was könnte man über das Bild unseres Lebens schreiben? Könnte man da drüber schreiben? Vergebung der Sünden? Oder steht da vielleicht, er meint mit allem allein fertig zu werden im Leben? Steht da, sie denkt, sie ist an allem schuld? Oder steht bei uns, er ist so verzweifelt, dass er denkt, es gibt keine Hoffnung? Was steht über unserem Leben? Welch eine Befreiung liegt darin, wenn wir zugeben können, ja, ich war's. Dieser eine Satz kann alles verändern, wenn wir uns nicht mehr rausreden, sondern wenn wir zum anderen hingehen und sagen, bitte verzeih mir. Oder wenn wir Gott unser Leben in die Hand legen und sagen, vergib mir. Theo Sorg, der ehemalige Landesbischof unserer Kirche, der vor 3 Wochen verstorben ist, der hat in einer Predigt mal ein eindrückliches Beispiel erzählt, was mir hier selber hilft. Er erzählt von einem Kollegen auf dem Oberkirchenrat, dem der Physiotherapeut einen Rat gegeben hat. Da hat dieser Physiotherapeut gesagt, schreiben Sie einen Zettel, auf dem steht aufrecht und kleben Sie den an Ihren Schreibtisch. Denn einen Fixpunkt braucht der Mensch, etwas, was ihn aufrichtet. Wenn er den Zettel liest, dass du dich aufrichtest. Und dann sagt Theo Sorg in seiner Predigt, ja, solch einen Fixpunkt brauchen wir im Leben. Einen Punkt, an dem wir uns aufrichten können. Und unser Fixpunkt ist der Gekreuzigte, dessen Abbild unüberschaubar groß in unseren Kirchen hängt. Der Blick auf das Kreuz richtet uns auf. Denn an diesem Kreuz ist etwas geschehen, das für unser Leben und für die ganze Welt von fundamentaler Bedeutung ist. Was richtet mich auf im Leben? Was richtet mich auf, wenn ich Sätze nicht zurücknehmen kann? Die Botschaft vom Kreuz ist es, die uns aufrichtet, dass wir auf Jesus, den Gekreuzigten, sehen. Entscheidend ist dann, dass wir wegblicken von uns auf ihn. Und dann geschieht's, dass wir uns innerlich aufrichten. So wie der über sich selbst verzweifelte Petrus sich dann später aufgerichtet hat zu einem neuen Leben. Ein Satz im Leben von Petrus hat alles verändert. Und dann hat Jesus alles verändert, zum Guten verändert. Und das hat er bei Petrus getan und das kann er auch bei uns tun. Amen. Jesus, du kennst uns. Dafür danken wir dir. Und nun sprich du dein Wort in unser Leben hinein, das uns aufrichtet. Vergebung der Sünden. Dass wir zugeben können, was war, und dass wir dann weitergehen, aufgerichtet durch deine Vergebung. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen ein Lied, das davon erzählt, dass Gott unser Leben neu macht. Thank you.
Gott hat das neue Leben durch Christus uns gegeben. Nun ist es Zeit, dass jemand sagt: Kommt, lasst uns Gott dem Herrn dann sagen und ihn ehren, weil er die Zukunft mit uns war. Wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Nichts erschafft. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verhindert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit.
Wir beten, ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Herr Jesus Christus, wie gut, dass du unser Leben kennst. All diese Sätze, die wir vielleicht gesagt haben und die wir nicht zurücknehmen können. All das, wo wir vielleicht verzweifelt sind. Du kennst all das, wo wir auch meinen, ganz gut allein zurechtzukommen. Und jetzt danke ich dir, dass wir diese Geschichte von Petrus haben, die uns zeigt, was uns Hoffnung gibt für unser Leben und was unserer Welt Hoffnung geben kann. Dass du gekommen bist und dass du dich haftbar machst für unser Leben und dass du dein Wort der Vergebung in unser Leben hineinsprichst. Und ich bitte dich, dass uns das aufrichtet, dass wir getröstet und gestärkt unseren Weg gehen, nicht zusammengekrümmt, sondern aufgerichtet, weil wir zu uns selber stehen können, in diesem Wissen, dass du zu uns stehst. Herr Jesus Christus, wir bitten dich heute Morgen besonders für alle Menschen, die unterwegs sind, um deine gute Botschaft hinauszutragen in diese Welt. Wir bitten dich für alle Missionare, für alle, die aus unserer Gemeinde hier stammen, für alle anderen in all diesen Werken, die unterwegs sind, um deine Botschaft hinauszutragen. Wir bitten dich für alle, die es besonders schwer haben in diesen Tagen in der Mission. Wir bitten dich für alle, die frustriert sind und enttäuscht. Wir bitten dich, dass sie deine Macht und Kraft erleben. Herr, wir danken dir für alles, wo Dinge gewachsen sind, wo Gemeinden entstanden sind und Menschen gestärkt werden im Vertrauen zu dir. Herr, wir danken dir für alle Wunder, die du tust. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für diese Länder auf unserer Welt, wo Christen verfolgt werden. Steh du diesen Brüdern und Schwestern besonders bei und hilf, dass die Machthabenden ihre Macht zum Wohl der Menschen gebrauchen. Rühr du Herzen an, derer die Verantwortung tragen. Herr unser Gott, wir bitten dich auch für alle, die unter Krieg und Gewalt leiden, wo Hunger und Not an der Tagesordnung sind. Erbarm dich und zeig uns, wo wir mithelfen können, dass Menschen genug zu essen haben und ein würdiges Leben führen können. Herr unser Gott, wir bitten dich auch für unseren Ort, für die Menschen in unseren Orten, dass du ihnen nahe bist und sie dir begegnen. Wir bitten dich für alle, die krank sind. Steh du ihnen besonders bei. Herr, wir bitten dich für alle, die niedergeschlagen sind. Lass sie erleben, du bist da. Und öffne uns die Augen und Ohren und Herzen füreinander, dass wir füreinander einstehen und den anderen im Blick haben. Herr, unser Gott, zuletzt bitten wir auch für uns selber, für unsere Familien, für die Menschen, die zu uns gehören. Wir legen dir alle in die Hände, besonders die, um die wir uns Sorgen machen. Und alles, was uns bewegt, vertrauen wir dir an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. bitte Sie, Platz zu nehmen. Und wir singen unser Monatslied aus dem Roten Liederbuch für den April, das Monatslied Herr, dein Name sei erhöht, 865. Und es ist mir gesagt worden, wir singen es einmal auf Deutsch, dann probieren wir es auf Englisch und wieder auf Deutsch. Ganz herzlich beim Musikteam bedanken. Vielen Dank für die Mitgestaltung des Gottesdienstes. Ganz herzlich lade ich ein, noch zum Kaffee da zu bleiben, wenn Sie noch nicht gleich wieder heim müssen, dass Sie noch hier einen Kaffee trinken, miteinander ein bisschen ins Gespräch kommen. Ganz herzlichen Dank fürs Opfer vom letzten Sonntag, für die evangelische Studienhilfe für über 98,90 Euro. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und dann möchte ich ganz herzlich einladen, heute Mittag um 14 Uhr zur Veranstaltung beim Bezirksmissionsfest im BZ. Sie haben es gemerkt, es war anders als sonst, dass der Referent vom Nachmittag nicht morgens die Predigt gehalten hat. Das war leider in diesem Jahr nicht möglich von der Seite des Referenten aus. Darum umso mehr herzliche Einladung heute Mittag, 14 Uhr im BZ oben. Dann lade ich ein zum Erwachsenenkreis, heute Abend um 19 Uhr im Gemeindehaus. Morgen um 14 Uhr trifft sich der Gemeindedienst in der Pfarrscheuer in Oberiflingen. Dann findet um 16 Uhr ein Gottesdienst im Haus am Rödelsberg statt, außerplanmäßig montags, nicht am Freitag. Am Mittwochabend ist um 20 Uhr Kirchengemeinderatssitzung in Oberiflingen. Am Donnerstag ist der vierte Teil des Glaubenskurses, weil du Ja sagst zu mir, in Unteriflingen, beginnt 20 Uhr im Gemeindehaus. Ich lade auch herzlich ein zum Alpha-Kurs, auch ein Glaubenskurs, der hier in Schopfloch stattfindet. Dann am Freitag der Abschluss der Bibelstunden mit einem Reformationsvortrag, 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Den Vortrag werde ich halten. Das Thema lautet, wie Gott Herzen berührt, die Frauen der Reformatoren. Oder hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Dann lade ich ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, hier um 10.15 Uhr. Parallel dazu findet Kindergottesdienst statt. Und wir feiern am kommenden Sonntag hier zwei Taufen und darum bitte ich Sie, sich zu erheben. Am nächsten Sonntag werden hier getauft Noel Haser und Alissa Kaub. Vater im Himmel, du hast diesen Eltern ihre Kinder geschenkt.
Dafür danken wir dir. Und wir vertrauen Alisa und Noel dir an. Hilf, dass sie Vertrauen fassen zu deinem Wort, Herr Jesus, zu dir. Hilf, dass sie ihr Leben in deine Hände legen. Amen. Ich bitte sie, stehen zu bleiben, und im Stehen singen wir das Segenslied 421, Verleih uns Frieden gnädiglich. Geht in diesen Sonntag, in diese Woche als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Thank you. Amen.